Deutschlandfunk Interview.
Am Telefon ist jetzt die Politikwissenschaftlerin Jana Pouljerin. Sie leitet das Berliner Büro des European Council on Foreign Relations, einer Denkfabrik, die vor allem Perspektiven für eine gemeinsame europäische Außenpolitik in den Blick nimmt. Schönen guten Morgen, Frau Pouljerin.
Guten Morgen.
Für wie brisant halten Sie diese Lage an diesem Morgen?
Da ist etwas eingetreten, was man seit Beginn des Krieges immer befürchtet hat, dass quasi NATO-Territorium betroffen ist. Insofern ist die Lage durchaus ernst. Ich finde aber wichtig, dass niemand in Panik verfällt. Ich finde, die besondere Reaktion auch aus Polen ist extrem wichtig. Und auch, dass die NATO jetzt geeint bleibt und eben genau schaut, was ist da passiert, weil es ja vermutlich nicht der Beginn eines organisierten Angriffs auf die NATO ist, sondern tatsächlich eher ein Unfall oder etwas Ähnliches, aber eben keine geplante Aktion.
Das wäre meine nächste Frage gewesen tatsächlich, ob so etwas versehentlich passiert sein kann. Da sagen Sie ja.
Ich würde davon jetzt als erstes einmal ausgehen. Bislang hat Russland wirklich vermieden, NATO-Territorium in irgendeiner Form unter Beschuss zu nehmen. Es gab schon einmal eine prekäre Situation, das war im März. Da hat Russland ein Ausbildungszentrum in Lviv oder in der Nähe von Lviv beschossen. Das war 20 Kilometer von der Grenze zu Polen. Damals gab es auch schon mal diese brenzliche Situation. Die Polen haben auch da sehr besonnen reagiert. Und ich würde jetzt erstmal im Zweifelsfall davon ausgehen, dass es kein gezielter Angriff quasi auf NATO-Territorium ist. Und bevor wir anderes wissen, auch mit Spekulationen sehr vorsichtig sein.
Da hat man das Gefühl, diese Reaktionen, die finden auch in anderen NATO-Ländern statt, werden sich entsprechend geäußert. Sie loben jetzt explizit die polnische Regierung. Wie wichtig ist denn diese Reaktion aus Warschau? Inwieweit setzt die dortige Regierung auch den Ton und ein Zeichen für das, was jetzt auch in den nächsten Stunden noch passieren können wird?
Ich finde, das ist sehr wichtig, weil Polen ist nun mal hier das betroffene Land, sind Polen gestorben. Polen hat auch in der Formulierung quasi der europäischen Antwort auf den Krieg seit Beginn des Krieges eine sehr führende Rolle gespielt. Was die Narrative anbelangt, hat sehr viele Waffen sehr frühzeitig geliefert, die Ukraine immer sehr klar unterstützt und steht natürlich auch für eine gewisse Haltung gegenüber Russland innerhalb der Europäischen Union. Und deswegen finde ich es gerade wichtig, dass Polen jetzt nicht als Scharfmacher auftritt, sondern dass sie eben auch sagen, ja, wir gehen von einer Rakete aus russischer Fertigung aus, aber wir müssen erstmal untersuchen, wer die abgeschossen hat. Die Ukraine und Russland verwenden diese Raketen. Es kann sich auch um quasi einen ukrainischen Abwehrangriff gehandelt haben, also dass die Ukrainer quasi eine Rakete abgeschossen haben, quasi zur Luftverteidigung. Und wir müssen da erstmal genau schauen. Ich finde es wirklich ganz, ganz wichtig, es wird ja auch die NATO zusammenkommen und sich darüber unterhalten, dass man genau auf die Fakten guckt und keine Spekulationen, ob das jetzt im Interesse der Ukraine war. Das habe ich schon auf Twitter gelesen, quasi den Westen jetzt in den Krieg reinzuziehen. Ich glaube, das ist alles brandgefährlich, sollte man alles erstmal lassen.
Also Sie halten fest, können kein Interesse daran erkennen, dass irgendjemand den Bündnisfall, das wäre es ja dann,
genau,
auslösen würde.
Genau.
Und das sehen Sie in der aktuellen Situation, solange eben auch nicht ganz klar ist, mit welcher Absicht und von wo aus diese Rakete abgefeuert wurde, sehen Sie diese Gefahr auch nicht?
Dass wir jetzt den Bündnisfall auslösen? Also nee, ich glaube, es wird jetzt erstmal um eine Artikel 4 Frage gehen. Artikel 4 ist anders als Artikel 5. Da geht es um politische Konsultationen. Da kommt die NATO zusammen und berät. Das hat die NATO vorher auch schon mal gemacht. Zum Beispiel die Türkei hat das verlangt in Syrien 2013. Polen hat das auch schon mal verlangt 2014 nach der Annexion der Krim. Da geht es erstmal um Beratungen. Das ist eine völlig andere Liga als Artikel 5. Es geht nicht um militärische Reaktion. Und bevor wir da sind, glaube ich, muss auch noch jede Menge gesicherte Erkenntnis erfolgen.
Trotzdem ist die Zeitschiene ja relativ interessant. Da ballte sich ja in den letzten 24 Stunden viel. Der G20-Gipfel auf Bali, wo Russland ja zunehmend isoliert wurde. Dann das massive Kriegsgeschehen, die russischen Raketen auf die Ukraine, so massiv wie seit Kriegsausbruch nicht mehr. Und dann eben dieser militärische Vorfall im polnischen Grenzgebiet. Wie bewerten Sie das, allein die Zeitschiene?
Also ich wäre auch da vorsichtig, diesen Vorfall jetzt in Polen in Verbindung zu setzen zum G20-Gipfel. Und das würde ja quasi beinhalten, dass jemand gezielt einen Angriff gestartet hat oder gezielt das provoziert hat. Und ich glaube, da sollten wir vorsichtig sein. Es gibt natürlich einen zeitlichen Zusammenhang zwischen dem G20-Gipfel und dem massiven Bombardement von Städten in der Ukraine durch Russland. Das ist ein weiterer Versuch von Russland, der Einschüchterung, die Moral in der Ukraine zu unterwandern, auch zu zeigen, dass man trotz des Abzugs aus Cherson immer noch über Mittel verfügt, der Ukraine massiv zu schaden und eben ein Zeichen der Stärke zu setzen. Also da sehe ich durchaus einen zeitlichen Zusammenhang. Aber ich wäre sehr vorsichtig, diesen Vorfall in Polen damit in Verbindung zu bringen. Dafür ist es wirklich noch zu früh.
Welches Zeichen geht denn von Bali aus, von den G20, die ja ihre Abschlusserklärung vor diesem Vorfall verfasst haben, aber in ja doch überraschender Einmütigkeit den Krieg in der Ukraine ja aufs Schärfste verurteilen? Welches Signal geht also dort jetzt zum Abschluss des Gipfels von Bali aus?
Also was ich positiv finde an Bali ist, dass klar der Einsatz oder auch nur die Androhung des Einsatzes von Atomwaffen verurteilt wurde. Das ist sehr wichtig, das ist ein gutes und starkes Signal. Gleichzeitig gab es ja auch jetzt schon Spekulationen, dass sozusagen Länder wie China oder Indien die Seiten gewechselt hatten und jetzt im westlichen Camp zu verorten sind. Und da wäre ich wiederum extrem vorsichtig. Es gab zum Beispiel vorgestern eine Abstimmung in der UN-Generalversammlung, wo Russland für den Aggressionskrieg verantwortlich gemacht wurde und wo eben Reparationszahlungen gefordert wurden. Diese Resolution ist durchgegangen, aber China hat gegen diese Resolution gestimmt, zum Beispiel. Also ich glaube, wir müssen da sehr vorsichtig sein, jetzt quasi zu feiern, dass wie sehr China jetzt auf unsere Seite gekommen ist. China ist, glaube ich, hat ein großes Interesse in diesem Krieg, sich nicht so klar zu positionieren, sich auch alle Türen offen zu lassen, mit offener Unterstützung. Für Russland hätte China nichts gewonnen, aber hinter den Kulissen bleibt natürlich die Erklärung vom 4. Februar der unverbrüchlichen Freundschaft. Es gibt auch Untersuchungen, oder dass China die Sanktionen in gewisser Weise unterwandert und dass zumindest Halbleiter oder sowas wie Nachtsichtgeräte die Grenze überqueren. Die diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen China haben seit Februar nicht gelitten. Sie sind intensiviert worden, gerade was die wirtschaftlichen Beziehungen betrifft. Und ich finde, wir sollten vorsichtig sein mit unserem Optimismus, dass wir ja China auf unsere Seite gezogen haben und auch bei Indien. Indien hat seine ganz eigenen Interessen und es ist wichtig, dass wir zusammenarbeiten und dass wir versuchen, ein einheitliches Lager zu bilden, aber auch da wirklich Vorsicht.
Jetzt hat der ukrainische Präsident, ja, weil er auch nicht Teil der G20 ist, mit seinem Land nicht persönlich teilgenommen, aber sich per Videoschalte zuschalten lassen und dort seine Vorstellung für einen möglichen Friedensplan skizziert. Ist der durch die Geschehnisse des vergangenen Tages, natürlich vor allem auch des massiven Kriegsgeschehens in seinem Land, ist er in noch weitere Ferne gerückt? Wie schätzen Sie das ein?
Na, das war ja sowieso ein sehr hoch ambitionierter Friedensplan. Ich glaube, das war vor allen Dingen ein Zeichen auch an die Weltgemeinschaft, dass kein Land so sehr an Frieden interessiert ist wie die Ukraine, dass die Ukraine diesen Krieg lieber heute als morgen beenden wollen würde. Aber das kommt ja in diesem Plan auch klar zum Ausdruck, dass es eben ein großes Misstrauen gibt, dass Russland, auch wenn jetzt immer wieder über Waffenstillstandsverhandlungen spekuliert wird, gar kein Interesse hat wirklich an einer dauerhaften Beilegung des Konfliktes, dass es Russland nach wie vor darum geht, zumindest die Kontrolle über den kompletten Donbass zu erreichen und so viel wie möglich an Geländegewinnen zu erzielen, so viel wie möglich Einfluss auf die Ukraine zu erhalten, und dass die Ukraine und Zelensky in diesem Plan sehr deutlich gemacht hat, dass das nicht akzeptabel ist für die Ukraine, dass sie ja, dass sie ihr Territorium zurück wollen. Und diese Bedingungen, die Selenskyj da stellt, oder dieser Plan, ist ja quasi von russischer Seite oder von den Interessen der russischen Seite sehr, sehr weit entfernt.
Jetzt haben wir auf der anderen Seite erlebt, dass sich die russischen Truppen ja zumindest aus Cherson zurückgezogen haben, also jetzt auf der einen Seite des Flusses nicht mehr sind. Ist also aus Ihrer Einschätzung jetzt nicht damit zu rechnen, dass es da zu weiteren Rückzügen kommt? Teilen Sie da die gebremste Euphorie auch Selenskys?
Ja, also in Cherson war die Lage so, dass die russischen Kräfte schon abgezogen wurden, bevor das offiziell verkündet wurde oder es begonnen wurde, diese abzuziehen, weil eben Cherson militärisch nicht zu halten gewesen ist. Es gab ja auch Spekulationen, ob es ein Abkommen gab über freies Geleit. Ich glaube, das aus zwei Gründen nicht, aber ich habe da keine wirklichen fundierten Erkenntnisse. Dagegen würde sprechen, dass die Ukrainer hochwertiges Gerät erbeuten konnten, was die Russen bestimmt nicht absichtlich zurückgelassen haben, und dass es schon auch enorm schweren Beschuss gab, enorm schwere Kämpfe. Also ich glaube, dieser Abzug war notwendig seitens Russlands, aber es wird jetzt für die Ukrainer zunehmend schwerer, Gebiet zu nehmen. Sie sind jetzt bis ans Flussufer vorzudringen, aber über den Fluss zu kommen und dann weiter ist schwierig. Die Russen versuchen gerade im Osten weiter Druck auf die Ukraine auszuüben. Und ich glaube, dass man eben jetzt auf russischer Seite auf Zeit spielt. Es gab ja die Teil, ich sage das in Anführungsstrichen, Mobilmachung. Es ist nicht klar, wie groß dieser Teil tatsächlich ist. Aber die neuen russischen Kräfte, die jetzt eben nach und nach in den Krieg eingeschleust werden, werden die Ukraine schon unter Druck setzen, auch wenn die nicht gut ausgebildet sind. Aber die schiere Masse an Menschen macht es für die Ukraine natürlich schwerer, Geländegewinne zu erzielen.
Teils auch Kriegsgefangene aus afrikanischen Staaten zum Beispiel oder Menschen, die mit Kopfgeldern gelockt werden, um sie zu
motivieren.
Ja,
also Russland versucht tatsächlich alles aufzubieten, was geht. Ich glaube, dass die Ukraine entschieden ist, weiter vorzurücken und jetzt über den Winter auch sowas wie eine Winterpause nicht wirklich eintritt, weil die ukrainische Armee das Kalkül hat, sie müssen quasi so, dass sie sehen, dass sie Boden gut machen, so viel wie möglich, bevor es eben zunehmend schwieriger wird, weil in Russland eben diese Erfolge der Mobilmachung sich zeigen werden. Während Russland gerade ein Interesse daran hat, eigentlich keine weiteren Gebiete zu verlieren, sich sozusagen einzugraben und eine Linie zu finden, die sie halten können. Und deswegen glaube ich persönlich auch, das Interesse jetzt an eventuellen Waffenstillstandsverhandlungen, um Zeit zu gewinnen, um eben Kräfte aufzufrischen, um die Truppen zu reorganisieren. Also ich finde, die Ukraine hat jeden Grund anzunehmen, dass das eine vergiftete Perspektive für sie ist, weil quasi niemand Russland jetzt vertraut in der Ukraine, dass es dann nicht im Februar einfach wieder losgeht mit mehr Kraft seitens Russland, dass für die Ukraine dann noch schwieriger wird.
Die Einschätzung der Politologin Jana Pujerin. Vielen Dank für Ihre Zeit und das Interview heute Morgen hier im Deutschlandfunk.
Vielen Dank Ihnen.